Ich hatte den Eindruck, dass es sehr gut organisiert ist. Also gerade die Leute mit den Zügen kommen, die müssen teilweise lange in den Zügen warten, weil die eine Art von Passkontrolle bereits im Zug selbst stattfindet. Aber das soll das ganze Verfahren eigentlich zügiger machen. Wenn die Leute dann den Zug verlassen haben, kommen sie in das Bahnhofsgebäude, beispielsweise von Saony. Und dort werden sie direkt verpflegt. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die dort vor Ort sind, private Helferinnen, Helfer. Und dort geht es dann eigentlich weiter. Sie können beispielsweise mit dem Zug, das machen viele, nach Budapest gehen, aber andere nehmen auch den Bus oder nehmen eben die Gelegenheit wahr, in privaten Fahrzeugen dann weiterzugehen.
Und wie haben Sie das wahrgenommen? Was sind die Pläne der Flüchtenden? Also denken viele, dass sie bald wieder zurückkehren werden?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt natürlich darauf an, woher sie kommen, inwieweit sie schon relativ konkret in Kriegshandlungen involviert waren. Also ich habe Familien getroffen, die außerhalb von Kiew leben, wenige Kilometer von ihren Häusern entfernt. Gab es Raketeneinschüsse? Sie haben dann über Tage hinweg in Luftschutzbunkern verbracht, sind von dort Richtung Kiew, haben dort noch ein bisschen gewartet, haben dann aber gesehen, dass die Stadt zunehmend umzingelt wird und aufgrund dessen haben sie sich dann weiter auf den Weg gemacht. Andere kommen aus grenznahen Gebieten, die sagen sich lieber jetzt gehen, als es dann zu spät ist. Die meisten, so habe ich den Eindruck, weiß Gott nicht alle, aber die meisten wissen momentan, wohin sie möchten. Das heißt, sie haben irgendwelche Leute in benachbarten Ländern, vielleicht auch in Deutschland, in Österreich, die sie kennen und dort werden sie dann hingehen. Es gibt weniger solche, die überhaupt keine Ahnung haben. Es gibt es natürlich auch, aber ich würde meinen oder befürchten, dass wenn es so weitergeht, dann zunehmend Geflüchtete an die Grenze kommen, die wirklich überhaupt keinen Plan haben, keine Ahnung haben, wohin.
Es gab ja vermehrt Meldungen von People of Color, beispielsweise von Studierenden aus afrikanischen Ländern, dass sie an der Grenze Rassismuserfahrungen machen, dass sie diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft. Haben Sie ebenfalls solche Beobachtungen gemacht?
Also ich habe mit doch einigen geredet und die haben mir alle gesagt, dass dem nicht so ist und dass sie auch nicht von anderen Fällen wüssten. Also offenbar dort jetzt an der ukrainisch-ungarischen Grenze gab es bisher solche Fälle nicht. Das hat man gehört von Polen, soweit ich weiß. Etwas anderes spielt vielleicht eine Rolle. Wenn sie registriert werden, haben sie ein bisschen länger, glaube ich, vom Verfahren her. Sie brauchen mehr Zeit, hat aber damit zu tun, dass viele dieser Leute, wie gesagt, Studierende sind oder vielleicht dort arbeiten irgendwo in der Ukraine, aufgrund dessen eine Aufenthaltsbewilligung haben, eine Arbeitsbewilligung, aber keinen ukrainischen Pass. Und entsprechend ist dann das Verfahren der Registrierung an der Grenze ein bisschen aufwendiger, respektive es braucht einfach mehr Zeit. Und es kann sein, dass das bisweilen dann auch zu Nervosität führt, weil die Leute sofort weiter wollen, beispielsweise nach Budapest.
Und was ist die Situation von Sinti und Roma, von denen es ja doch auch mehrere Hunderttausend geben sollen in der Ukraine?
Da wiederum muss ich sagen, habe ich vermehrt gehört, dass es Formen der Diskriminierung gibt. Es gibt inzwischen auch die eine oder andere Organisation, die extra von Budapest an die Grenzorte kommt und versucht, diese Fälle dann eben auch zu dokumentieren. Ich habe mit Vertreterinnen dieser Organisationen geredet, aber auch mit Roma und Sinti und von beiden Seiten wurden eben Fälle aufgezählt, wo sie in dem Sinne benachteiligt wurden oder auch schlecht behandelt wurden. Sie mussten länger warten, beispielsweise haben sie geschildert. Eine Frau sagte mir, sie hätte keine Babynahrung bekommen, sie wurde weggewiesen. Also solche Fälle gibt es offenbar und die werden, wie gesagt, derzeit von diesen Organisationen genau beobachtet und entsprechend auch dokumentiert.
Klaus Petrus, Sie sind gerade erst zurückgekommen von der ukrainisch-ungarischen Grenze. Wie Sie erzählen, scheint abgesehen von möglichen rassistischen Zwischenfällen an dieser Grenze vieles reibungslos zu verlaufen. Wissen Sie etwas über die Situation in den anderen Nachbarländern, in Polen oder in der Slowakei?
An der ukrainisch-ungarischen Grenze sind natürlich viel weniger Leute dort. Also bisher waren vielleicht etwas über 100.000 haben die Grenze überquert. Es gibt, wie gesagt, auch keine großen Stauungen. Die Leute kommen relativ zügig weiter weg. In Saony beispielsweise hat die Gemeinde es so organisiert, dass sie Turnhallen in Massenlager umfunktioniert haben. Dann können die Leute eine Nacht verbringen, eine zweite Nacht verbringen, sind also recht gut aufgehoben und es besteht ein Interesse, dass die Leute wirklich zügig weiter können, weil alle wollen eigentlich weiter, sofern sie eine Adresse haben oder sofern sie eine Idee haben, wo sie hin können. Wie gesagt, es sind sehr viele Hilfsorganisationen vor Ort, die sehr akut die Leute unterstützen. Es gibt auch viele private Leute, die dort sind, mit kleinen Bussen kommen und Hilfsgüter bringen und dann eben auch Fahrplätze zur Verfügung stellen, zurück etwa nach Deutschland, Österreich, aber auch in die Schweiz.
Die Hilfsbereitschaft oder die Spendenbereitschaft in der Schweiz scheint ja sehr groß zu sein. In Bern gibt es bereits mehrere Warenlager, die voll sind mit Tonnen von Kleidern und Decken. War Ihr Eindruck, dass diese Spenden vor Ort tatsächlich den Menschen zugutekommen?
Also jetzt konkret an den Orten, wo ich war, würde ich sagen, ist der Bedarf beispielsweise an Kleidern oder Kinderspielzeugen oder Schlafsäcken und dergleichen mehr nicht sonderlich groß, weil, wie gesagt, die Leute kommen mit ihrem Zeugs, was sie noch zusammenpacken konnten. Sie wissen in der Regel, wo sie hin möchten. Es ist also nicht so, dass sie jetzt dort bleiben müssten und in der Kälte übernachten müssten und dergleichen mehr, was man vielleicht kennt von anderen Ländern und anderen Situationen, wo Leute ganz konkret vor Armut auch flüchten müssen.
Wenn wir die Situation an den verschiedenen Grenzen in einen größeren Kontext stellen, dann fällt auf, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine sehr willkommen sind in Mitteleuropa, im Gegensatz beispielsweise zu denjenigen Menschen aus dem Nahen Osten, die noch vor einigen Monaten an der polnischen Grenze zurückgedrängt wurden, erfroren sind. Wird diese Diskrepanz irgendwie thematisiert unter den HelferInnen vor Ort?
Ich glaube derzeit nicht so. Also derzeit ist wirklich der Fokus darauf, dass man den Leuten helfen will, was auch wichtig und richtig ist. Und man das nicht jetzt, sagen wir, in den größeren Zusammenhang stellt momentan. Wobei natürlich gerade Ungarn schon ein Land ist, das sich gewisse Fragen stellen lassen muss, respektive die Migrationspolitik von Orbán. Da gibt es Diskrepanzen, ohne Zweifel. Ich bin ja recht oft dort auf dem Balkan, auch in Serbien und Ungarn. Allein im letzten Jahr gab es, glaube ich, 50.000 oder 60.000 Pushbacks. Also Leute, die versucht haben, über die serbisch-ungarische Grenze zu gehen, geflüchtet aus Pakistan, Afghanistan, Syrien, wurden zurückgewiesen. Oft ist da Gewalt im Spiel. Das steht natürlich in einem krassen Kontrast jetzt zu dem, was man jetzt an der ukrainisch-ungarischen Grenze sieht. Aber wie gesagt, momentan ist der Fokus derjenigen Leute, die helfen, gewiss auch der Regierung und der Gemeinden, liegt wirklich darauf, dass man jetzt versucht, die Leute zu unterstützen, sie weiterzubringen oder aus der Ukraine rauszuhelfen.